Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme Institut. Ich bin Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Am 7. Mai wurde in Berlin der Roman-Brodmann-Preis verliehen. Das Stuttgarter Haus des Dokumentarfilms und das Kölner Institut für Medien- und Kommunikationspolitik, IFM, vergeben ihn seit 2022 jährlich an ein herausragendes Werk des politisch-investigativen Dokumentarfilms. Gewonnen hat ihn dieses Jahr Martina Priesner für ihren Film Die Möllner Briefe, aber die Preisverleihung wird auch immer begleitet von einem Kolloquium. Das trug dieses Jahr den Titel Rechtsruck in Europa, Ohnmacht der Medien. Eine Gesprächsrunde des Kolloquiums dokumentieren wir heute in Teilen in Läuft. Ihr Titel Demokratie unter Druck, die Macht rechtsautoritärer Narrative. Dabei diskutierten in der Reihenfolge, wie sie gleich zu hören sein werden, der Regisseur Volker Heise, der Politikberater Johannes Hilje, die Journalistin Hatice Akgün und der Journalist Stefan Lambi. Heise saß auf dem Podium sowohl wegen seines Films Der Masterplan über die Korrektivrecherche zum Geheimtreffen in Potsdam und die Folgen, als auch wegen seines Buchs über das Jahr 1945. Lambi ist Autor des Buchs, dennoch sprechen wir miteinander, indem er sich auf eine persönliche Reise durch vier Länder begibt und Milieus erforscht, in denen Menschen sich radikalisieren. Insgesamt dauerte die Diskussion rund 75 Minuten. Eingeleitet wurde sie durch einen Impuls von Katharina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und ehemalige Bundesministerin. Barley erklärte, dass es nicht ausreiche, nur die Politik aufzufordern, etwas gegen rechtspopulistische Kräfte zu tun. Die gesamte Zivilgesellschaft, inklusive der Medien, müsse aktiv werden. Den Einstieg in die Diskussion bot dann aber weniger Barleys Impuls, als vielmehr die Reaktion der PanelistInnen auf die verpatzte Kanzlerwahl von Friedrich Merz am Tag vor dem Kolloquium. Inwiefern haben hier schon rechte Narrative gegriffen oder hatten die Chance, sich zu verbreiten? Ihr könnt jetzt die zweite Hälfte des Gesprächs hören. Darin geht es um die Etablierung von Begriffen wie Remigration und die Frage, was Medien tun können, um der Diskursverschiebung entgegenzuwirken. Moderiert hat die Runde der SWR-Journalist Fritz Frey. Vielen Dank an das Haus des Dokumentarfilms, das uns den Mitschnitt zur Verfügung gestellt hat.
Begriffe sich genauer anschauen, das habe ich erwähnt, hat Volker Heise gemacht mit dem Begriff Remigration. Sie ziehen in ihrem Film Masterplan eine Linie vom Begriff Remigration, wie in Sellner, ich sage es mal flapsig, in einem Hinterzimmer in Potsdam erwähnt hat, bis hin zum Einzug, offiziellen Einzug ins AfD-Wahlprogramm. Warum war es Ihnen so wichtig, diese Linie so klar zu ziehen?
Wir hatten da ja vorhin schon mal drüber gesprochen, dass wenn man über Rechte berichtet und ihnen eine Plattform bietet oder sie in den eigenen Filmen vorkommen lässt, dann ist man immer in dieser Zwickmühle, ja. Nämlich A, sie können sich da präsentieren und B, man muss sie aber auch präsentieren, ja. Also, und dann geht's darum, wie geht man mit denen um? Und wie tauchen die in so einem Film auf? Bei der Remigrationsgeschichte ist es ja so, dass Korrektiv, das Medienhaus Korrektiv, das damals aufgedeckt hat. Der eigentliche Skandal war ja nicht, dass Sellner das so vorgetragen hat. Der hat das ja so schon vorher mehrmals vorgetragen und hat das auch im Internet veröffentlicht und so weiter. Der eigentliche Skandal war ja, dass er das vorgetragen hat und Leute von der Werteunion und von der CDU und von der AfD da saßen und man dann eben diese Fantasien entwickelt hat, wie man Millionen Menschen los wird. Einmal die Asylbewerber und dann die Menschen, die einen Aufenthaltsstatus hat. Da geht es einfach mit gesetzlichen Mitteln, mit Verordnungen. Und dann muss man nochmal über die nachdenken, die deutsche Staatsbürger sind und in den Augen von Sellner nicht assimiliert. Also, und dass diese Gruppen zusammensitzen und darüber reden, das war der Skandal. Und dann passiert was, dieses Wort Remigration, was schon lange, also das ist nicht erst mit diesem Potsdamer Treffen aufgepoppt. Das ist im Bundestag schon vorher mehrmals von der AfD so auch gesagt worden. Also Remigration war schon ein Wort, was vorbereitet worden ist. Das sollte so das große Ding werden, aus diesen völkischen Kreisen heraus. Und dann hat eben Korrektiv das veröffentlicht und dann wurde das ein großes Thema. Leute sind auf die Straße gegangen und dann hat die AfD wie das Judo-Spieler so tun, ja, also diesen Schwung genommen und den Gegenschwung entwickelt. Die haben dann gesagt, nicht, nee, wollen wir nicht, finden wir ganz schlimm, sondern genau, das wollen wir. Und das ist natürlich eine Taktik, die interessant ist, ja. Das ist das eine. Und da sieht man, wie man sozusagen, weil man das Gute will, nicht immer das Gute schafft. So, das war auch für mich im Film ein Problem, ja, also weil ich mach da ja praktisch das Gleiche, ja. Und deshalb habe ich an den Ende des Films eben auch den Satz von Sellner, als ich ihn gefragt habe, ja, was sagen Sie denn jetzt zu der Entwicklung, sagt er, danke. Ja,
dazu komme ich noch. Aber weil wir jetzt noch bei Kommunikationsstrategien sind und wie funktionieren rechtsautoritäre Narrative, die Frage an Hannes Hilja. Was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass Sellner im rechtsextremistischen Verlag Compact ein Buch nachgereicht hat. Das ist schön überschrieben mit Geheim, also der Titel, Geheimplan, was ich wirklich will. Was ja so ein bisschen riecht nach Relativierung. Ist das dann auch Teil einer perfiden Kommunikationsstrategie, um eben einfach sozusagen die Welle weiterzureiten? So habe ich Sie gerade verstanden, Volker Heise.
Naja, Teil des Weltbildes der Rechtsautorenbewegung ist ja auch erstmal, dass Korrektiv, Herr Heise und alle anderen das sowieso immer falsch darstellen, was diese Menschen wie Sellner wollen. So. Und deswegen passt das ja, also ist es natürlich wunderbar für den Verkauf erstmal, wenn man da dann erstmal diese Behauptung, die anderen haben das falsch dargestellt, die wollen mir was unterstellen, wenn man diese Behauptung direkt in so einen Titel reinbringt, weil das erstmal etwas bestätigt, was sowieso in diesem Milieu als These gesetzt ist. Ich fand in dem Zusammenhang noch sehr interessant, ich weiß nicht, Heise, ob Sie das auch gesehen haben, Martin Sellner war Ende letzten Jahres im November auf einer Konferenz in den USA, American Renaissance, das ist ein Magazin, auch aus diesem Spektrum. Und da hat er gesagt, nachdem der Remigrationsansatz nun bekannt ist, müssen wir ihn positiv, moralisch und hoffnungsvoll machen. Also der erste Schritt war die Bekanntheit des Begriffes. Und dann geht es darum, ihn positiv aufzuladen. Und das ist dann tatsächlich, würde ich sagen, auch Teil der Strategie, den wir vielleicht noch nicht so ganz durchblickt haben manchmal, weil wir ja so ein bisschen immer davon ausgehen, wenn es um Emotionen und rechten Populismus oder Extremismus geht, dann geht es immer um diese negativen Emotionalisierungen, Wut, Hass, Angst und so weiter. Die AfD ist für ihre Anhängerschaft Hoffnungsträgerin. Es gibt Studien, eine ganz aktuelle von der Konrad-Adenauer-Stiftung, die zeigt, dass die AfD-Anhänger mehr Hoffnung in ihre Partei stecken, als es andere Wählerinnen und Wähler bei der jeweils anderen Partei tun, also CDU-Wähler in die CDU, FDP-Wähler in die FDP und so weiter. Und auch Donald Trump war ja im US-Präsidentschaftswahlkampf letztes Jahr im Grunde der Hope-and-Change-Kandidat. Also mehr Menschen haben Hoffnung in ihn gesetzt, auch im eigenen Lager, als das bei Kamala Harris und in ihrem Lager dann der Fall war. Und er stand auch mehr für einen Wandel, der offenbar auch gewollt war, als Kamala Harris. Also wir sehen diese Kräfte oftmals einfach nur als die Beschwörer des Niedergangs, die niederen Instinkte in irgendeiner Weise ansprechen. Aber sie sind immer auch gleichzeitig Erlöser. Also sie sind einerseits die den Untergang beschreiben und das klarer als alle anderen, in der Wahrnehmung des eigenen Milieus, und dann aber auch gleich so eine Retterrolle mit einnehmen. Und das finde ich auch bei der Kommunikation von Martin Sellner ganz interessant, dass er genau so drauf blickt. Alle kennen diesen Begriff jetzt und jetzt mache ich das zu einem Hoffnungsprojekt, diese Remigration.
Darf ich ein paar Jahre zurückgehen, wie das hier in Deutschland angefangen hat, mit Dingen zu relativieren, in die Öffentlichkeit zu bringen? Nämlich, das war Sarrazin. Sarrazin hat das wunderbar geschafft mit medialer Hilfe. Ich erinnere mich noch sehr gut, das war 2011. Damals ging es nur um die arabischen Jugendlichen, um die Kopftuchmädchen, also um die Migration. Das war ja im Grunde das ein einziges Thema. Die AfD hat mittlerweile viele, viele Themen. Das Establishment, also im Grunde damals waren nur die Ausländer, sag's mal ganz salopp, betroffen. Und Sarrazin hat es tatsächlich geschafft, in jeder gottverdammten Talkshow des bundesdeutschen Fernsehens aufzutreten, weil das für uns alle noch neu war. Wir haben gesagt, da ist jemand, der sagt Dinge und wir echauffieren und wir finden das ganz schrecklich. Aber es ist wie auf der Autobahn, es ist ein Unfall, man kann nicht wegschauen. Man hat wirklich fassungslos da gesessen und hat sich das angeschaut und konnte gar nicht glauben, was der Mensch alles erzählt. Dann haben sich in renommierten Zeitungen wie die FAZ und auch die Süddeutsche die Menschen, die Wissenschaftlerinnen und die Wissenschaftler gemeldet, der Studien, die er herangezogen hat für seine Behauptungen, die dann gesagt haben, nee, hat er leider falsch interpretiert. Und er hat es natürlich nicht leider falsch interpretiert, sondern er hat es bewusst falsch interpretiert. Und da fing das damals an. Und wir haben den ganz großen Fehler gemacht. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, dass der Spiegel mit der Bild-Zeitung zusammen an einem Tag einen Vorabdruck seines Buches gemacht hat. Und da war wirklich die Mauer gefallen. Und was dann passiert ist, ist eigentlich der Aufbau darauf. Also man ist immer noch mal eine Grenze weiter. Immer noch mal eine Grenze weiter. Was können wir eigentlich sagen? Das hat die AfD vor ein paar Jahren wunderbar gemacht. Also sie haben immer Wörter in die Diskussion geworfen. Wir haben uns alle echauffiert, damals noch über Twitter. Wie schrecklich, habt ihr schon gehört, was Gauland gesagt hat. Anstatt einfach mal zu sagen, Moment mal Leute, was machen wir eigentlich? Wir befeuern das ja mit. Und jetzt möchte ich gerne noch einen Bogen schauen, weil der wirklich so wahnsinnig wichtig ist. Es ist nicht so, dass wir das nicht durchschaut hätten. Wir haben das alles durchschaut. Wir hier sitzen, wir haben nur eine gute Kinderstube. Wir versuchen immer wieder aufzuklären. Wir sagen, nee, stopp, da stimmt was nicht. Der lügt, der Sarrazin lügt. Das stimmt nicht, die Studie stimmt nicht. Das heißt, wir versuchen immer wieder aufzuklären. Die andere Seite, denen ist das aber egal. Und ich sage jetzt nicht die AfD oder die Politiker, sondern die Wählerinnen und Wähler. Und das ist auch ein Ding, was ich aus der Türkei kenne. Ich habe mir den Mund fusselig geredet, in der Türkei Menschen davon zu überzeugen, zu sagen, schaut mal hier, das sind die Fakten über Erdogan. Das sind die Fakten über die wirtschaftliche Situation. Wissen Sie, was Sie gesagt haben vor 10, 15 Jahren? Ist mir egal. Und das ist genau das, was die AfD-Wählerinnen und Wähler sagen. Die sagen, es ist mir egal, ob die lügen. Es ist mir egal, was die sagen. Es ist mir egal, ob das undemokratisch ist. Und das, da stimme ich Ihnen voll zu, weil sie eine Hoffnung haben in diese Partei, dass sich etwas in ihrem Leben ändert. Und da ist es vollkommen egal, ob sie lügen, ob sie betrügen, ob sie unterschlagen, ob sie beleidigen oder was auch immer. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Wir müssen aufhören, den Wunsch zu verspüren, aufzuklären, diese Menschen wieder, das haben ganz viele Politikerinnen und Politiker übrigens der etablierten Parteien gemacht, immer wieder zu sagen, wir müssen sie mit Argumenten zurückbekommen. Wir müssen sie mit Aufklärung zurückbekommen. Es hat nicht funktioniert. Die AfD ist heute bei 20%.
Ja, zwei Gedanken dazu. Also man muss sich ja die Frage stellen, warum jemand wie Trump, der ja so erkennbar lügt und dummes Zeug erzählt, also die Washington Post hat ja mitgezählt, die Lügen während der ersten Amtszeit. Und das wissen die Amerikaner, warum der gewählt wird, warum Milley gewählt wird, der ja erkennbar den Staat zerstören will, also nicht verbessern, sondern zerstören will, der den Beinamen El Loco hat, weil er den Argentiniern erzählt, er würde Weihnachten mit seinem Hund verbringen, mit dem er vor 2000 Jahren im römischen Kolosseum gekämpft hat. Weil Gott wolle, dass er eines Tages Argentinien aus dem Schlamassel führen würde. Das erzählt also Milley. Und weil Sie sagen, das ist denen egal. Bislang hatte ich den Eindruck, die werden gewählt, obwohl sie so sind. Inzwischen glaube ich, dass die gewählt werden, weil sie so sind. Also es geht wirklich um diesen Impetus der Zerstörung des Bestehenden. Deshalb ist El Loco auch kein Schimpfwort in Argentinien, sondern ganz im Gegenteil. Und Ähnliches ist bei den Wählern von Trump zu beobachten. Die wählen ihn nicht, obwohl er, sondern weil er so ist. Nicht alle, aber doch in einer sehr großen Zahl. Das andere, was ich sagen wollte, ich war vor ungefähr einem Jahr in dem Prozess gegen Björn Höcke in Halle. Da ging es um den in bestimmten Zusammenhängen verbotenen Satz »Alles für Deutschland«, einen SA-Spruch. Und da konnte man, das war nicht nur juristisch interessant, das war auch linguistisch interessant, die rhetorischen Muster von Björn Höcke studieren und es wurden jede Menge Reden vorgespielt als Beweisführung von der Staatsanwaltschaft und vom Gericht. Und es wurde deutlich, und das leugnen die auch gar nicht mehr, dass die, Zitat, die Grenzen des Sagbaren verschieben. Das ist der zentrale Satz, auf den sich die Staatsanwaltschaft dann bezogen hat, weswegen sie den Jungen nachher auch zu 13.000 Euro verurteilt haben. Also weil dahin eine ganz klare Absicht besteht. Also ich beziehe mich jetzt auf die Sellner-Taktik, was Remigration betrifft. Es ist eine bewusste Taktik, die Grenzen des Sagbaren zu verschieben.
Ich
glaube aber, dass Remigration kein Beispiel dafür ist, weil es gibt zwei Taktiken. Es gibt die Taktik der Grenzverschiebung und Entgrenzung des Diskurs. Da ist so afrikanischer Ausbreitungstyp von Höcken Beispiel, Mahnmal der Schande ist ein Beispiel, die Messermänner und Kopftuchmädchen im Bundestag von Weidel sind Beispiele davon. Remigration ist meines Erachtens zum Beispiel eigentlich der Selbstverharmlosung. Das ist die zweite, auch linguistische Strategie. Man nennt sich ja auch bürgerlich, man nennt sich konservativ, man nennt sich patriotisch und so weiter. Würde ich auch sagen, ist eher eine Selbstverharmlosung als irgendeine Form der Entgrenzung. Und Remigration ist ja ein wissenschaftlicher Begriff eigentlich, ist ja kein schlimmer Begriff, den gab es ja vorher schon, der ist ja nicht eine Verschiebung irgendwelcher Sprachgrenzen, sondern der existierte schon. Und er ist aber ein Euphemismus für das, was man eigentlich will. In der Forschung bedeutet Remigration entweder die erzwungene oder freiwillige Rückkehr in ein Land, so. Also der Begriff an sich, der ist eben keine Entgrenzung, der ist keine Diffamierung einer Gruppe. Also ich glaube, man muss etwas unterscheiden zwischen dieser Selbstverharmlosung, weil die ja auch sehr wirksam sein kann. Die ist deshalb so wirksam, weil sie gerade bei der Anhängerschaft funktioniert. Sie müssten sich mal die Nachwahlbefragung der Bundestagswahl angucken. Da sagen 84% der AfD-Wählenden, die AfD ist eine Kraft der politischen Mitte und nicht am rechten Rand. Das denken die über sich selbst. Was denken die über ihre Partei, die sie wählen? Und das hat etwas mit der Selbstverharmlosungsstrategie zu tun, nicht so sehr mit der Entgrenzungsstrategie. Die hat andere Ziele, glaube ich.
Die Frage ist halt, wenn jetzt das Wort Remigration jetzt so in unserem Sprachgebrauch ist, also das hat ja die AfD wunderbar geschafft. Ne, das Wort gibt es zwar schon länger, aber im Grunde in dem Zusammenhang, wie wir es heute benutzen, hat es natürlich einen ganz anderen Kontext. So, was ist die nächste Grenzverschiebung? Und ich glaube, das ist die Frage. Also ich würde gerne wissen, was machen wir jetzt? Was machen wir?
Genau, das wäre meine Frage jetzt gewesen, und zwar an folgendem Beispiel. Und ich schildere Ihnen erst ein Frusterlebnis, was mir Volker Heise beschert hat. Und da geht es ja jetzt wirklich ganz handfest, welche Wirkmacht hat in diesem Spiel der Journalismus, der aufklärende Journalismus? Und ich komme noch mal auf Ihren Film zu sprechen, Herr Heise. Und am Ende, nachdem Sie die großen Demonstrationen gezeigt haben, Millionen sind, 3 Millionen habe ich heute gelernt, sind auf die Straße gegangen nach der Korrektivrecherche. Und wir haben dennoch den Referenzpunkt von über 20% AfD-Wählerstimmen. Und Sie lassen am Ende Ihres Films Sellner zu Wort kommen, nachdem Sie ihm sagen, wenn ich ein Korrektivjournalist wäre, was würden Sie mir denn gerne sagen? Und das habe ich mir nochmal rausgeschrieben. Vielen Dank, denn in dieser großen, aufgeblähten Erzählung, damit ist die Recherche gemeint, hat man am Ende einen Begriff, gemeint ist das Wort Remigration, millionenfach bekannt gemacht und damit aus meiner Sicht einen Prozess noch beschleunigt. Zugespitzt gefragt, hat hier aufklärender Journalismus versagt? Schlimmer noch, er hat der AfD ins Blatt gespielt?
Also ich glaube, man sollte Korrektiv jetzt nicht vorwerfen, dass sie das gemacht hat, was ein Journalist und vor allen Dingen investigativer Journalist auch machen muss. Ja, wenn er was rausgefunden hat, dann muss das auch veröffentlichen. Und dann muss das auch zur Debatte gestellt werden. Ja, das geht gar nicht anders. Was dann passiert, kann man dann ja auch nicht mehr beeinflussen. Ja, also wenn ich einen Film in die Welt schicke, ich kann nicht mehr beeinflussen, was er dann macht. Man kann vielleicht nochmal drüber diskutieren, ob Korrektiv an der einen oder anderen Stelle alles richtig gemacht hat. Aber dass man sagt, passt auf, da treffen sich Leute, und das ist nicht nur ein Treffen, da sind ja mehrere Treffen, und da werden komische Dinge diskutiert. Das soll die Öffentlichkeit wissen, und das muss die Öffentlichkeit auch wissen. Ja, das Paradox ist dann ja, dass das dann gedreht wird. Ja, und man muss vielleicht gucken, wie das gedreht wird. Und das dann, das hatte ich ja vorhin mit dem Judo-Begriff gesagt, das ist so eine Taktik oder eine Strategie, die AfD und auch andere oder auch Sellner und andere immer verwenden. Also sozusagen die Kraft der Angriffe wieder zurückgeben. Einmal Selbstverharmlung ist ein Begriff, dann die Grenze des Sagbaren verschieben ist wieder was, aber immer nach vorne gehen, ja, offensiv sein. Und das haben sie in diesem Fall geschafft. Ja. Warum wählen die Leute das? Also es gibt ja die These, jeder Faschismus oder jede faschistische Bewegung ist letztendlich das Ergebnis einer Revolution, die gescheitert ist. Und ich glaube, es gibt in der Gesellschaft schon so ein Bedürfnis nach Veränderung oder sie verändert sich ja auch, ja, und zwar an vielen Stellen, aber dass das vielleicht in den Institutionen, in den Verfahrensweisen, in den Medien man noch sozusagen wie so ein Cultural Gap dahinterherhängt, ne? Und ich glaube, da muss man drauf gucken.
Vielleicht nochmal anders gefragt. Ich nehme mal so ein Stichwort auch von Frau Barley. Sie hat ja auch viel über Angst gesprochen. Der Journalismus, nach, glaube ich, unserem Verständnis, ist faktenorientiert, sachlich. Wir versuchen zu überzeugen, wir appellieren an den Intellekt. Und da stellt sich für mich die Frage bei 20%, ist das das richtige Instrument? Und er hat das Buch geschrieben über Emotionen, die wir nicht dem Populismus überlassen sollten. Sind Emotionen der Ausweg?
Sie sind ein Ansatz, einer von mehreren. Es gibt ja nicht den einen Zauberstab, den einen Weg, um dieses Phänomen zu bekämpfen, kleiner zu kriegen, weil er ja auch einfach multiple Ursachen hat. Also gibt es auch nicht sozusagen das eine Gegenmittel. Aber es fängt, finde ich, oftmals auch da schon in der Analyse ein bisschen an. Angst ist eigentlich nicht so sehr die Emotion, die wirklich mobilisiert für diese Parteien. Das ist die Wut. Die Angst wird eigentlich natürlich verstärkt, aber sie wird versucht, umgewandelt zu werden in eine Wut, weil die Angst ist eher was Passives und die Wut ist eher was Aktives. Und das ist ja auch das, was man auf den Kundgebungen, auf den Demonstrationen, auch in den Reden von den entsprechenden Politikern dann hört. Dort wird eigentlich zur Wut angestachelt. Und dann wiederum ist aber auch nicht Wut das, was langfristig an diese Kräfte bindet. Das ist dann wiederum die Hoffnung, die ich vorhin schon beschrieben habe. Und das gilt auch für Trump und für andere Kräfte aus diesem Milieu eigentlich auf der ganzen Welt. Und meines Erachtens haben wir gerade in Deutschland, das gilt für andere Länder nicht unbedingt, aber wir haben eigentlich so eine Kultur der Emotionsaversion. Das hat historische Gründe, weil man politische Emotionalisierung eigentlich sofort mit dem Nationalsozialismus verbindet. Ich glaube, auch damals gab es eigentlich diese Emotionalisierungsschwäche, kaum eine Identifikationsfläche mit den demokratischen Kräften. Und wir haben natürlich auch so ein aufklärerisches Ideal. Also unser Diskurs eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg, so der Diskurs um Moral und Ethik, sehr stark durch Habermas geprägt, der wiederum natürlich auch ein Repräsentant und weiter Verbreiter des aufklärerischen Ideal, wo ein bisschen natürlich so diese Analyse vorherrscht, dass die Emotionalität der natürliche Feind der Rationalität ist. Und da erzählt uns die Neurowissenschaft heute eigentlich ganz andere Dinge, nämlich dass diese beiden Dinge viel konstruktiver zusammenwirken, es natürlich auch immer Emotionen in politischen Entscheidungen gibt, also auch der Versuch, AfD-Wahlverhalten und Wahlverhalten überhaupt mit den Instrumenten, auch den Analysewerkzeugen der Rationalität versuchen zu verstehen, das schlägt fehl meines Erachtens. Und gleichzeitig, wenn man sich erstmal auf diese Analyse dann einlässt, dann muss man eigentlich auch zu der Schlussfolgerung kommen, dass eben demokratische Kräfte mehr anzubieten haben müssen als so ein Narrativ, wir müssen jetzt die Demokratie verteidigen. Also es muss dann auch eine positive Identifikation geben mit dem beispielsweise, was denn die Demokratie für uns eigentlich bereithält, wie sie uns schützt, wie sie auch vielleicht unsere Freiheiten, unsere Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten vermehrt. Und da gab es ja auch, finde ich, in Polen eigentlich ganz schöne Beispiele, weil dort hat dann bei der letzten Wahl diese Bewegung, die sich um Donald Tusk herum versammelt hat, ja diese Verteidigung der Demokratie eben nicht mehr so abstrakt gemacht, sondern sehr konkret auf einzelne Freiheitsrechte im Konkreten von Frauen und das Recht auf Abtreibung gemacht. Mhm. Und das fand ich ziemlich inspirierend, diese Kampagne.
Und wie könnte so eine Kampagne in Deutschland aussehen?
Das hängt natürlich immer vom jeweiligen politischen Akteur ab. Also wir können es ja mal konkret machen an der jetzigen Bundesregierung. Diese Bundesregierung muss sich ja bekanntermaßen eigentlich keine Geldsorgen machen. Also wenn sie nicht alle Wahlgeschenke ausgeben möchte, dann hat sie eigentlich keine Geldsorgen, weil sie die Schuldenbremse geändert hat, indem sie die Ausgaben für die Bundeswehr da rausgenommen hat oder sogar Sicherheit in einem erweiterten Sinne. Und das Sondervermögen Infrastruktur ist meines Erachtens das bisher am wenigsten genutzte Potenzial eigentlich für so etwas wie die Formulierung auch eines Projekts dieser Bundesregierung. Weil die Infrastruktur ist ja etwas, was wir alle im Alltag brauchen, sowohl die soziale Infrastruktur im Sinne von Schulen, Kitas, anderen öffentlichen Einrichtungen, aber auch natürlich die Verkehrsinfrastruktur. Und mit dem Geld kann man ja wirklich jetzt viel machen. Und das würde ja eine spürbare Verbesserung der Lebenswelt vieler Menschen bedeuten. Und das etwas mehr aufzuladen, vielleicht auch mal etwas konkreter zu werden und zu sagen, ja, in den nächsten 5 Jahren wollen wir so und so viel Kilometer Schiene verlegen, so und so viel Kitas und Schulen saniert haben, damit sich die Menschen da bildlich was drunter vorstellen können. Bildliches und emotionales Denken hängen ja stark zusammen. Das fehlt mir doch sehr stark bei dieser Regierung.
Ich würde jetzt die drei, sag mal, Publizisten jetzt fragen, können Sie dem folgen und was heißt es denn für unsere Arbeit?
Also ich würde gerne, Infrastruktur ist ganz, ganz wichtig, aber ich glaube, bei der letzten Wahl haben ganz, ganz viele Menschen die AfD gewählt, weil sie der aktuellen Regierung Kontrollverlust prognostiziert haben. Also ich war in Duisburg, ich komme aus Duisburg, ich habe dort Recherchen gemacht, ich habe dort mit Leuten gesprochen und ich habe mit türkischen Migranten, türkischstämmigen Migranten gesprochen, die AfD gewählt haben. Und das ist irre. Und der Grund war nicht die Infrastruktur und der Grund war auch nicht, weil sie so unglaublich gerne remigrieren wollen, sondern weil die gesagt haben, Deutschland hat die Kontrolle verloren. Das heißt,
es gibt aber nicht nur einen Grund für AfD-Wahlverhalten und es gibt auch einen Zusammenhang zwischen der Strukturschwäche von Regionen, auch der Abwanderung von Menschen aus Regionen, auch wirklich das Brachliegen von Infrastruktur.
Absolut richtig. Ich wollte Ihnen jetzt auch nicht sagen, dass es nicht so ist, aber ich glaube, ganz wichtig ist, ich will jetzt auch gar nicht auf die Migrationskrise kommen, sondern wichtig ist, glaube ich, dass die Menschen, alle Menschen, ich sage nicht nur die AfD, aber alle Menschen wieder das Gefühl haben, mit der neuen Regierung, da ist jetzt eine Regierung und die hat wieder die Kontrolle über was auch immer, über Infrastruktur, über die Migration, über Finanzen, über die Bildung oder was auch immer. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Zwischen 2015 bis jetzt ist es peu à peu immer wieder gewesen, dass die Leute das Gefühl haben, irgendwas läuft hier nicht. Irgendwie haben wir die Kontrolle verloren. Irgendwie haben die Behörden die Kontrolle verloren. Was passiert hier eigentlich? Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Regierung haben, die das nach außen transportiert, dass die Kontrolle wieder da ist, wir haben wieder die Kontrolle über unser Land, dann werden sie auch ganz, ganz viele Leute, unter anderem die türkischen Migranten in Duisburg, auch schnell wieder zurückgewinnen in die etablierten Parteien.
Aber also die Frage ist, was machen wir Journalisten?
Also ich empfinde es nicht als den Kern unserer journalistischen Aufgabe, positiv über Politiker zu berichten. Und seien sie in der Regierung, also wenn die denn sinnvoll mit 500 Milliarden umgehen für Infrastrukturmaßnahmen, dann werden wir auch darüber berichten. Aber nicht, weil es unsere Aufgabe ist, positiv zu berichten. Also es geht immer wieder um die Frage, wie können wir als Journalisten, die den Wert von Information und Investigation hochhalten, so über Demokratiefeinde berichten, dass wir sie erkennbar machen, dass wir sie bestenfalls klein halten. Und ich glaube, in der Berichterstattung hat sich was verändert. Und somit trägt nicht nur Friedrich Merz eine Mitschuld an der Normalisierung der AfD, sondern auch wir Journalisten. Wir haben nämlich in der Berichterstattung zur Bundestagswahl angefangen, in den Duellen, Quadrellen, in den zahlreichen Printartikeln, Sendungen, die AfD nach ihren ganz normalen Positionen zur Wirtschaftspolitik, zur Verkehrspolitik, zur Bildungspolitik und so weiter zu befragen. Das ist okay, aber natürlich bei weitem nicht ausreichend. Niemand, jedenfalls von Prominenz, habe ich gelesen oder gehört, der auf den Kern der AfD gezielt hat. Das ist eine, wie wir inzwischen wissen, aber das wussten wir auch schon vorher, eine rassistische Partei ist. Warum wurde das nicht offensiv thematisiert? Es gab immer mal wieder Versuche, und zwar zwei sind mir aufgefallen, Alice Weidel zu stellen mit dem bösen Björn Höcke. Da haben Sie doch einen in Ihren Reihen, warum lassen Sie den zu? Alice Weidel antwortet mit einer Zahl, 34%. Und sie verweist damit auf die Wählerstimmen, die Björn Höcke mit der AfD in Thüringen erzielt hat. Damit war dann Schluss. Das heißt, das sind dann schlecht vorbereitete Journalisten. Also das ist aus meiner Sicht beschämend, wie sich der Journalismus in diesem Jahr, in diesem Wahlkampf zur AfD verhalten hat. Und daraus sollten wir lernen.
Also da gibt es kaum noch was hinzuzufügen, weil das ist mir aufgefallen, jetzt aber nicht nur im letzten Jahr, sondern über die letzten Jahre, dass sich so ein Wohlfühljournalismus breit gemacht hat. Also diese Sommerinterviews, wo eigentlich nur noch Positionen abgefragt werden. Das war ja schon bevor der Aufstieg der AfD begann. Ne? Also da hat Journalismus auch irgendwie verlernt, die Leute zu stellen und nachhaltig nachzufragen und Leute auch mal zu konfrontieren oder in die Ecke zu treiben. Und in dem Moment, wo die AfD gekommen ist, konnte man die jetzt ja nicht anders behandeln als die von der SPD und FDP auch. Also es ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Ich kann es dir nur aus meiner Perspektive sagen. Als ich angefangen habe, gab es, glaube ich, im ersten Programm abends eine Reportage, eine Dokumentation, noch eine Dokumentation und oft auch noch einen Dokumentarfilm in einer Woche. Alle weg. Dafür sind Talkshows da. Wo Talkshows sind eher singender, klingender Rundfunkrat. Ne? Und das ist, glaube ich, so eine typische Entwicklung. Also die andere ist, glaube ich, dass in letzter Zeit, es gibt ja dieses Wort von der Postdemokratie, ja, also dass man sagt, dass das Verhältnis vom Bürger zur Politik auch ein anderes geworden ist, nämlich dass der Bürger sich als Konsument von Politik erlebt und den Politiker als Dienstleister, der bitteschön die Wünsche des Konsumenten zu erfüllen hat. Und seltsamerweise fällt mir das auch immer mehr bei den Medien ein. Da heißt immer, die Politik hat das nicht gemacht, hat das nicht gemacht und hat das nicht gemacht. Ja, und da denke ich mir manchmal, na, das ist auch eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Frage. Ja, das ist doch nicht nur eine, die wir an die Politik stellen. Und das ist, glaube ich, so ein Verhältnis, das sich auch in den letzten 25 Jahren sehr stark etabliert hat.
Danke dafür. Jetzt will ich zum Abschluss Sie alle um ein Statement bitten. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, als ich ein Interview gelesen habe mit dem Chefredakteur des New Yorkers, David Remnick. Und das ist ein Mensch, der jetzt die zweite Amtszeit von Trump erlebt. Und der wurde nach seiner Gemütsverfassung gefragt. Und er hat gesagt, alarmiert, aber nicht resigniert. Was wäre Ihre Formel?
Kämpfen.
Stefan?
Kämpfen.
Resigniert, aber kämpfen.
Alarmiert und angespornt, es besser zu machen mit den demokratischen Kräften.
Das war die Diskussion und damit sind wir auch wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Wir können uns in 2 Wochen wiederhören. Dafür einfach diesen Podcast abonnieren. Würde mich sehr freuen. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.